Manche Tage laden ein, das Tempo zu drosseln. Früher oder später rückt dabei auch in den Fokus, was im Alltag oft übersehen wird. Echte Verbundenheit, ein offenes Ohr, kleine Gesten der Rücksichtnahme. Erstaunlich ist dabei ein häufiges, wiederkehrendes Muster. Großzügigkeit entsteht selten dort, wo Überfluss herrscht. Oft sind es Menschen mit weniger materieller Sicherheit, die mit besonderer Empathie, Geduld und Hilfsbereitschaft auftreten. Sie teilen Zeit, Aufmerksamkeit, Zuwendung. Werte, die gerade in der heutigen Zeit an Bedeutung gewinnen. Und genau diese Form der Großzügigkeit hat auch eine internationale Studie aus dem Jahr 2025 untersucht. Mehr als 4.500 Menschen aus 25 Ländern wurden anhand der wissenschaftlichen Interpersonal Generosity Scale befragt. Diese misst Großzügigkeit nicht über materielle Kriterien, sondern über menschliche Eigenschaften wie emotionale Unterstützung, Freundlichkeit oder die Bereitschaft, die Bedürfnisse anderer an erste Stelle zu setzen. Die Ergebnisse zeigen, wie unterschiedliche Nationen Nächstenliebe leben. Ich habe euch da mal die Top 5 mitgebracht, die sage ich euch jetzt einmal. Da ist auf Platz 5 Kanada, auf Platz 4 Irland, auf Platz 3 die USA, auf Platz 2 die Philippinen und auf Platz 1 Südafrika. Deutschland kommt auf Platz 20 von insgesamt 25. Mit diesem kleinen Exkurs begrüße ich euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Wie schön, dass jetzt auch die Sonne wieder rauskommt, nachdem es eben so viel geregnet hat. Schön, dass ihr da seid und den Weg hier zu uns in die EFG gefunden habt. Und ja, seid herzlich willkommen. Ich freue mich auf diesen Gottesdienst, auf Musik, auf Lobpreis und auf die Predigt, die uns John halten wird. Sei gesegnet für deinen Dienst später. Und es gibt auch später noch die Möglichkeit für Zeugnisse. Also wenn ihr etwas mit uns teilen möchtet später, nach dem Lobpreis, soll dafür Zeit und Raum sein. Ja, wir freuen uns, dass wir uns jetzt in die Gegenwart Gottes begeben dürfen. Und ich möchte jetzt Gott in unserer Mitte hier begrüßen. Und wem es nicht schwerfällt, bitte ich dazu aufzustehen. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Danke, dass die Sonne scheint, dass wir hier alle gesund angekommen sind, dass du ja jeden Einzelnen hier ja hingeführt hast, dass du mit jedem Einzelnen jetzt etwas vorhast in diesem Gottesdienst. Ich danke dir, dass wir das mitnehmen dürfen aus diesem Gottesdienst. Ich danke, dass du ja John befähigst dazu, uns gleich das die Predigt zu halten. Danke, dass du jeden Einzelnen siehst, was er jetzt gerade hier mitgebracht hat. Vielleicht noch ein bisschen schwer das Herz ist und ich bitte dich, nimm du die Schwere von unseren Herzen, wo es gerade ja nicht so leicht ist, und segne du diesen Gottesdienst. Lass uns in deine Gegenwart treten, lass uns ganz uns auf dich ausrichten und sei du bei uns. Amen.
Ach, du Ilka, ich hätte dir auch weiter zugehört. Ich fand es richtig gut, was du da schon für deine Anmoderation rausgekratzt hast. Ich kenne die Studie nicht, aber die ist gut. Und die Richtung passt auch wie die Studie Großzügigkeit beschreibt, finde ich gut. Ihr Lieben, das ist doch ein guter Sonntag, um über Großzügigkeit nachzudenken, oder? Wo man hier ins Gebäude reinkommt und man wird begrüßt von Flaggen, von verheißungsvollen Tischen und Töpfen und damit finde ich auch von so einem Vorgeschmack auf eine Form der Großzügigkeit, auf einen gedeckten Tisch, auf Gastfreundschaft. Und das ist eines dieser Themen, die man immer mal wieder so in Gemeinden durchwälzt und die immer mal wieder auftauchen. Und ich hatte mir erst vorgenommen, das Thema Gastfreundschaft für heute in den Blick zu nehmen und dachte dann, nee, ich versuche das mal, einen Schritt zurückzumachen und das Ganze auf etwas größere Füße zu stellen. Mal von der radikalen Seite herzudenken. Also radikal nicht im Sinne von, ihr müsst jetzt alle ganz radikal werden, sondern radikal im Wortsinn von der Wurzel her. Von daher, was kommt. Von da, wo es anfängt. Und wenn uns das taugt, dann werde ich da eine kleine Predigtserie draus machen über das Thema Großzügigkeit in diesen verschiedenen Dimensionen, die gerade deine Studie, Ilka, schon ganz gut angerissen hat. Und ich dachte, ja, das sind alles Facetten dieses Themas Großzügigkeit, die uns vielleicht die nächste Zeit im Lukas-Evangelium begegnen können. Weil so wie jedes Evangelium so ein bisschen seine Themen hat, und man merkt, da haben die Evangelisten einen Blick drauf gehabt. Das war ihnen wichtig. Da haben sie die Geschichten gesammelt und aufgeschrieben und haben gesagt, das war doch ein Schwerpunkt von dem, was Jesus getan hat, von dem, wie Gott ist. Das möchte ich aufschreiben, das darf nicht vergessen werden. So taucht bei Lukas immer wieder ein Schwerpunkt auf diesem großen Thema Großzügigkeit auf. Und da habe ich euch heute eine erste Geschichte mitgebracht. Die steht in Lukas 18. Falls ihr die Bibel dabei habt, könnt ihr da mal reinschauen. Lukas 18 ab Vers 9. Er sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, und verachteten die anderen, dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie andere Leute. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug sich an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Sie brachten auch kleine Kinder zu Jesus, dass er sie anrühren sollte. Als das aber die Jünger sahen, fuhren sie sie an. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Großzügigkeit, glaube ich, ist tatsächlich eine der Eigenschaften Gottes. Und weil es eine der Eigenschaften Gottes ist, ist es ein Thema für uns als Gemeinde. Nicht andersrum. Also nicht, wir müssen als Gemeinde großzügig sein, weil, ich weiß nicht, passt irgendwo in unsere Agenda, wir dann Menschen erreichen, die das toll finden, dass wir großzügig sind oder so. Oder weil sich das halt so gehört oder weil es nach außen gut aussieht oder ich weiß nicht, weil wir damit ein gutes Standing haben. Sondern eine der Eigenschaften Gottes ist Großzügigkeit. Und weil eine der Eigenschaften Gottes Großzügigkeit ist, sind wir hier. Und weil wir hier sind, steht es uns auch gut zu Gesicht, uns dieses Themas anzunehmen. Die Wurzel dieses Themas. Jesus erzählt hier eine Geschichte, eine Parabel. Es ist eine Beispielgeschichte. Wir haben viele Geschichten in der Bibel, die sich so ereignet haben. Hier erzählt Jesus eine Geschichte. Da gehen zwei Männer in den Tempel, um zu beten. Der eine ist ein Pharisäer, der andere ist ein Zöllner. So, wenn wir heute Zöllner hören, dann klingt das ja heute nicht gut, sage ich mal. Damals klingt das natürlich fatal. Nicht nur ein bisschen schlimm. Die Zöllner, die waren so diese sozial ethisch düstere Ecke der Gesellschaft, in die man lieber nicht möchte. Die wurden angesehen als Kollaborateure mit den Besatzern. Und es hat einen guten Grund, nämlich das Geld. Die waren bereit, gehasst zu werden, um reich zu werden. Also das war quasi der Deal. Also du kannst dich bereichern, aber dir muss klar sein, dass du damit sozialethisch durch alle Schichten durchrasselst. Wir geben dir die Möglichkeit an die Hand, auf allen Leuten rumzutrampeln. Und du hast das Potenzial, reich zu werden. Du kannst es tun, aber dir muss klar sein, du machst dir damit keine Freunde. Also bei den Pharisäern war es damals ein bisschen andersherum eigentlich. Die Pharisäer sind ja bei uns, ist ja ganz klar, sind immer die Bösen in der Bibel, ne? Damals eigentlich streng genommen erstmal eine Reformbewegung. Die eigentlichen Bösen, also die etablierte Machtelite, die, wo man sagt, oh Jemine, die Kirche, die da oben, das waren die Sadduzäer. nicht die Pharisäer. Also die Sadduzäer, die etablierte Machtkirche, und die Pharisäer, die lesen in der Bibel oder in dem, was sie damals haben, in der Heiligen Schrift, und sie versuchen das, was sie darin sehen und lesen, Stück für Stück, Wort für Wort ernst zu nehmen und umzusetzen. Und wir haben hier einen Pharisäer offensichtlich vor uns, der macht das ganz gut. Der gibt 10% von allem, was er bekommt, als Spende. Wenn wir uns Spendenstatistiken anschauen, dann ist es ja viel mehr als der Durchschnittsbürger. Also es ist jetzt nicht einer, der nur seinen Mindestlohn, seinen göttlichen Mindestlohn spendet, sondern das ist einer, der nimmt die Regeln sehr, sehr ernst. Also wir haben hier ja ganz offensichtlich jemanden vor uns, wo ich sagen würde, der ist großzügig. Er ist großzügig. Natürlich nicht mehr, aber auch nicht weniger. Einer, der sich kümmert. Einer, der sich bemüht. Ein vorzeigbarer, ehrbarer Mann, tageslichttauglich. Ein Philanthrop und vielleicht, wenn wir uns die Geschichte anschauen, wie wir sie lesen, auch ein bisschen ein Egoist. Aber wir haben hier ja zwei völlig unterschiedliche Typen vor uns, ja? Auf der einen Seite haben wir den Zöllner, ganz klar, Finanzhai, Egoist. Schon klar, wo der herkommt, schon klar, wo der hingeht, schon klar, wo sein ethischer Kompass ist. Auf der anderen Seite eigentlich den Philanthrop. Der, der sich bemüht. Der, der auch da gibt, wo es für ihn persönlich erstmal nichts austrägt, weil es in Gottes Wort steht. Der, der daraus auch angesehen ist in der Gesellschaft, ein ehrbarer Mann. Und dann fällt uns oder mir immer wieder etwas auf, was auch schon früher in der Bibel aufblitzt, nämlich, dass Gott offensichtlich weniger auf die Taten blickt als auf unser Herz. Das ist an einigen Stellen in der Bibel so. Das ist so, als Samuel loszieht, um einen neuen König zu salben. Und dann sind da aus der Familie von David diese ganzen Söhne, ja, alle möglichen. Der eine, der ist stark, der andere, der ist klug, der dritte, der ist schön. Lauter tolle Geschwister hat der David. Und Samuel kann es schier nicht glauben, dass es tatsächlich, dass nicht der eine König dabei ist, bei so vielen tollen Geschwistern. Und dann fragt er nach, gibt es da noch einen? Und dann hat der Vater irgendwie den Jüngsten so auf dem Feld vergessen. Aber der ist ja wohl nicht gemeint. Und man hat so den Eindruck aus dieser Geschichte raus, selbst Samuel kann das hier nicht glauben. Er fragt dann 5-mal nach, ob es da nicht noch einen gibt. Und dann heißt es irgendwann, ja, da gibt es noch einen. Und dann kommt dieser David rein. Und genau in diesen Kontext rein sagt Gott dieses, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Und er sieht dieses Potenzial in diesem jüngsten, kleinen, unscheinbaren. Und genau das Gleiche, es ist ja der gleiche Gott, genau das Gleiche macht Jesus hier in dieser Geschichte auch. Oder genau das Gleiche berichtet er uns von dem, was Gott hier tut. Also sehen wir uns zunächst mal unseren Philanthrop an, den Pharisäer. Gott, ich danke dir. So, jetzt könnt ihr eine Liste kommen von Dingen, die Gott ihm gegeben hat. Ich danke dir für den Reichtum, den du mir gegeben hast, von dem ich abgeben kann. Ich danke dir für das Bett. Ich danke dir für das tolle Wetter. Ich weiß nicht was. Aber es ist lustig. Es folgt eine Liste mit lauter Gründen, warum er so toll ist. Und warum er ein bisschen toller ist als alle anderen. Wisst ihr was? Ich weiß nicht, ob dass ihr auch so aufgewachsen seid, bei uns hieß es mal, Eigenlob stinkt. Also das Schöne ist, Eigenlob stinkt nicht, keine Sorge. Wir brauchen das manchmal auch. Also, ja, es ist schwarze Pädagogik. Wenn wir Dinge gut gemacht haben, dürfen wir das auch sehen. Aber die Form, was der Pharisäer hier macht, ist interessant. Der geht in den Tempel, um sich anzubeten. Er kommt da an und dann singt er ein Loblied auf sich. Ein ganz großartiges. Das ist ein Mensch mit offenem Geldbeutel, aber mit verschlossenem Herzen. Ein Mensch, der technisch großzügig ist, aber in seinem Herzen ist er stolz. Er gibt wirklich, er gibt großzügig, total, aber er gibt total kontrollierend. Er ist großzügig, aber er ist nicht großzügig anbetend. Er ist nicht großzügig mit seinem Herz. Er ist nicht großzügig aus seinem Charakter. Und dann ist da auf der anderen Seite dieser Egoist, dieser Zöllner. Und bei dem läuft hier ein ganz anderer Film. Während der Pharisäer sich hier anbetend neigt, da wagt der Zöllner ja überhaupt nicht zu beten. Weil er weiß ja, er hat hier keine Aktien drin. Nichts, was er bringen könnte. Und dann blickt er von sich weg und es passiert etwas Erstaunliches. Etwas, das sich auch ansonsten immer wieder in den Evangelien bewahrheitet. Er blickt von sich weg und sein Blick geht auf Gott. Darin. Und das ist das, was auch passiert, als Zachäus Jesus begegnet. Noch so eine Zöllnergeschichte. Lukas hat es mit den Zöllnern. Jesus hat es mit den Zöllnern. Und als Zachäus Jesus anblickt, da verändert diese Begegnung Zachäus. Und er wird zu einer radikal großzügigen Person. Also die Quelle echter Großzügigkeit ist nicht der Geldbeutel, sondern das Herz. Dahin sieht Gott. Das ist der erste Punkt. Dann kommt, das ist total interessant hier, eine Passage, die uns auch in den anderen Evangelien begegnet, aber nicht an dieser Stelle. Hier begegnet sie uns an einer ganz interessanten Stelle. Dann geht es nämlich um Kinder. Ist euch das aufgefallen? Ich habe es einfach so mitgelesen. Und wenn man diesen Kontext liest, diesen Zusammenhang, denkt man sich, was macht denn der da? Warum kommen die Kinder ausgerechnet jetzt? Das ist doch komisch, oder? Warum hier? Und wäre das allein jetzt mein Predigtthema, dann könnte man jetzt hier darüber sprechen, was es heißt, kindlich zu glauben und kindlich zu vertrauen und zu Gott zu kommen. Aber es steht genau da. Diese drei Verse sind genau da. Und das ist, glaube ich, kein Zufall. Also Lukas stellt da einen Zusammenhang her zwischen dieser Geschichte, die Jesus erzählt, und dem, was direkt danach passiert. Hier besteht eine interessante Parallele zwischen dem Herz des Pharisäers, der großzügig ist, aber nicht in seinem Herz, und den Jüngern, die großzügig sind, aber nicht in ihrem Herz. Was wollen denn die Jünger? Die wollen das Beste für ihren Leiter. Das Beste für ihr Idol. Das Beste für ihren Rabbi. Das muss sich lohnen. Da, wo er seine Zeit einsetzt, das muss sich lohnen. Das muss gut angelegt sein. Der muss sich mit den Großen anlegen. Der muss die Klugen aus der Spur bringen und auf die Spur bringen. Er muss lehren. Er muss Erwachsenen was beibringen. Ja, nicht Kindern. Die können das ja gar nicht zurückzahlen. Die können das ja noch gar nicht verstehen. Das ist ja verschwendete Zeit. Kinder, das lohnt sich nicht in dieser Gesellschaft. Die sind die Schicht, da investiert man möglichst wenig. Die lässt man erstmal mitlaufen. Wenn die dann aufgewachsen sind, dann ist nochmal was anderes. Kann man sich um die kümmern. Aber solange die klein sind, sollen die sich bitte um sich selber kümmern. Was können wir hier lernen? Also ich glaube, wir können schon mal lernen, in unser Herz zu blicken und festzustellen, es gibt verschiedene Formen von Großzügigkeit. Und wir können lernen, es gibt mehr als nur eine Währung für Großzügigkeit. Also grundsätzlich bei dem Thema erstmal geht es um wertvolle Dinge. Und es gibt mehr als eine Währung für Wert. Wenn wir verstanden haben, wie großzügig Gott zu uns ist, wenn Großzügigkeit bei ihm und seinem Wesen ansetzt, dann, glaube ich, dürfen wir das in allen Dimensionen durchspielen. Und in allen Dimensionen großzügig sein. Und es ist auch die Kritik hier am Pharisäer. Also Jesus kritisiert ja nicht, dass der seinen Zehnt gibt. Er sagt, das ist ganz übel. Sondern es geht ihm ums Herz. Wir werden uns die nächsten Wochen dann einige verschiedene Arten von Großzügigkeit ansehen. Aber ich möchte jetzt mal ein bisschen das anteasern. Eine erste Währung wäre zum Beispiel Raum zu geben, physisch und emotional. Es soll ja Menschen geben, die sind sehr bereit, ihren Geldbeutel zu öffnen, die wollen aber nicht persönlich involviert werden. Und ich kann das nachvollziehen. Also es ist manchmal einfacher zu sagen, hier hast du ein bisschen Geld, jetzt lass mich in Ruhe, als zu sagen, ich lasse mich auf ein Thema und einen Menschen ein. Und ich setze mich damit auseinander. Und das ist aber so gar nicht, wie Gott ist, der sich total auf Menschen einlässt. Und es hat sicherlich auch was mit Persönlichkeiten zu tun. Und deshalb würde ich auch sagen, es gibt unterschiedliche Levels für alle diese Währungen. Ja, das ist die Witwe mit diesem Schärflein, mit dieser einen kleinen Münze. Nicht jeder kann in jeder Währung gleich viel geben. Aber ich möchte uns alle auf diesen verschiedenen Ebenen herausfordern. Da ist es vielleicht schwierig, andere Menschen kennenzulernen, den privaten Raum zu teilen oder beteiligt zu werden. Und wenn das so ist, glaube ich, dann halten wir ein Stück dieser unserer Großzügigkeit, nämlich emotionale Großzügigkeit, zurück. Dann gibt es eine andere Art, nämlich physische Großzügigkeit, Gastfreundschaft. Also nicht nur, ich lasse mich involvieren, sondern auch, ich öffne meine Türen. Ich lasse Menschen in mein Haus und Heim. Bei Beziehungen, glaube ich, es gibt oft so eine Art Kontoführung, die wir machen. Also ich habe das früher immer so formuliert und vielleicht auch heute noch manchmal, dass ich sage, mit manchen Menschen bin ich befreundet und manche Menschen sind mit mir befreundet. Kennt ihr das? Kennt ihr Menschen, die mit euch befreundet sind? Und dann denkt, also ich weiß, du bist mit mir befreundet. Ob ich es auch mit dir bin, weiß ich nicht. Da gibt es Menschen, für die haben wir viel getan. Weil die sind mit uns befreundet, nicht wir mit denen. Und es gibt Menschen, die haben uns verletzt. Und beide Kategorien Menschen, gefühlt, die schulden uns was. Also die einen, weil sie schon so viel gekriegt haben und die anderen, weil sie uns wehgetan haben. Und wisst ihr was? Eine Person, die radikal großzügig ist, die führt diese Konten nicht. Die löscht diese Konten. Sie manipuliert sie auch nicht und sie hält nichts zurück, sondern sie rechnet nicht auf. Jetzt weiß ich, jetzt kommen wir wieder an diese Grenzen, lässt du dich emotional ausnutzen. Ja. Da gibt es dann vielleicht nochmal feine Abstufungen. Aber prinzipiell jetzt erstmal. Mit einem Strich gezeichnet. Ein Mensch, der versteht, wie großzügig Gott mit ihm ist, der muss nicht rechnen. Und es ist relativ einfach, mit Geld großzügig zu sein und zur gleichen Zeit ganz genau zu rechnen, wenn es um emotionale Großzügigkeit geht. Oder eine weitere Währung, und die ist, merke ich bei mir persönlich auch, ist Zeit. Da bin ich vielleicht auch emotional großzügig, aber nur in engen Fenstern. Und ich weiß genau, die Komponente, mit der es am schwierigsten wird, ist dann tatsächlich auch Zeit zu teilen. Da brauche ich meine Zeit für mich, ist okay. Aber wenn ich so fest an dieser Komponente klebe und sage, ich brauche alle meine Zeit für mich, weil sonst läuft sie mir weg, muss ich mich fragen, halte ich da was zurück? Oder andersrum, bin ich bereit, meine wertvollste Währung vielleicht auch einzusetzen? So, ich finde euch noch eine vierte Währung, die emotionale Bindung. Wie nahe dürfen Menschen mir kommen? Und ich rede jetzt nicht von Gastfreundschaft. Also Gastfreundschaft waren wir schon, sondern von der Frage, wie nahe mir wirklich jemand sein darf. Partnerschaft zum Beispiel oder enge Freundschaft. Und ich glaube, auch da können wir was zurückhalten. Bei der Frage, wie nahe uns Menschen kommen dürfen. Wenn andere das Gefühl haben, ich komme gar nicht an dich ran. Du teilst das nicht, was dich beschäftigt. Ich wäre gerne ein Teil deines Lebens, aber du sperrst mich aus. Das ist auch eine Währung von Großzügigkeit. Ich glaube zum Beispiel, dass Flirts eben auch oder Bekanntschaften auf dieser Ebene auch was zurückhalten, nämlich die Bereitschaft, sich emotional auf den anderen einzulassen. Das heißt im Prinzip, ich möchte etwas von dir bekommen, aber ich bin nicht bereit, auch etwas von mir zu geben, mich wirklich emotional auf dich einzulassen. Und ich glaube, auch darin können wir eine wertvolle Währung zurückhalten. Also radikale Großzügigkeit ist ein Lebensstil des Gebens statt des Nehmens aus der Fülle deines Herzens. Und wenn dein Herz so gefüllt ist wie ein gefüllter Becher, dann kannst du die wertvollsten Dinge geben, die du hast, und das aus der großzügigen Tiefe deines Herzens. Wie kommen wir dahin? Das finde ich ja schwierig zu beschreiben. Man würde auch sagen, in kleinen Schritten und im Anschauen. Da ist dieser Pharisäer, er spendet seinen Zehnten von allem. Aber er zerstört die Menschen um sich herum, um selber Erfüllung zu finden. Wenn dieser Zöllner da hinausgeht und er hat gehört, was der Pharisäer gesagt hat, oder er hat es nicht gehört, er weiß es auch so, was er denkt. Dann hat der Pharisäer 5 Punkte gut gemacht und der Zöllner hat nochmal 1 aufs Dach gekriegt. Und der Pharisäer lebt aus der Anerkennung, die er bekommt, für die Art, wie er ist und wie er das auch darstellt. Und wisst ihr, was das Schlimme daran ist? Er nutzt Menschen als emotionalen Steinbruch, um sich selber gut zu fühlen. Das ist jetzt ganz schön fies, gell? Weil ich guck uns da, also ich klappe mir selber auch damit einmal unter die Haube und hinterfrage meine Motivationen, vielleicht auch eure ein bisschen. Aber ein bisschen bezahlt ihr mich ja auch dafür, dass ich euch nicht nur das erzähle, was ihr hören wollt, oder? Finde ich. Und da finde ich es auch wichtig, mal unter so eine Haube zu schauen. Also ich will nicht sagen, dass das, was der Pharisäer macht, falsch ist. Das sagt Jesus ja auch nicht. Der sagt nicht, dass es falsch ist, etwas zu spenden und großzügig zu sein. Er sagt nur, und ihr müsst dann auch mal unter die Haube schauen. Warum macht ihr es? Der Pharisäer, der macht es und er nutzt Menschen als emotionalen Steinbruch. Und ich weiß, ich kann das jetzt nicht alles diesem Pharisäer in die Schuhe schieben, ja? Der kann nichts für, außerdem ist er ausgedacht. In dem Fall ist ja eine Parabel, die Jesus hier erzählt. Aber vielleicht gibt es ja bei dir auch Bereiche, in denen du gerne gesehen wirst, während du Gutes tust. Also bei mir gibt es da ein paar. Deshalb bin ich Pastor geworden. Da wird man nämlich gesehen, während man Gutes tut. Es gibt Bereiche, die sind anfällig. Und es gibt auch bei jedem, glaube ich, Lebensbereiche, die sind anfällig, weil da werden wir gesehen für das Gute, das wir tun. Sondern es ist nicht schlimm, dass wir gesehen werden. Nur wir müssen in unserem Herz hinschauen, was es mit uns macht. Es gibt vielleicht Bereiche, in denen werden wir gerne gesehen beim Gutes tun. Und dann gibt es andere Bereiche, in denen wir bewusst etwas zurückhalten. Jetzt möchte ich mit euch nochmal auf den Zöllner schauen. Der Zöllner aber stand fern und er wollte die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern er schlug an seine Brust und er sagte, Gott sei mir Sünder gnädig. Und jetzt kommt eine krasse Aussage von Jesus. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in das Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. In Lukas 15 gibt es eine interessante Geschichte, die sich an 2 ähnlichen Typen abarbeitet. Da sind es 2 Geschwister. Und da klingt das hier ein bisschen an. Der eine von den beiden, der kriegt einen Auftrag vom Vater und dann sagt er, boah, das mache ich gleich. Und dann vergisst das. Und macht es doch nicht und macht seine Dinge. Und der andere, der sagt, ich mache es nicht. Und dann heißt es, dann geht er aber hin und dann tut es ihm leid. Und dann kommt er zurück und macht es dann doch. Und so ein kleines bisschen hat man hier den Eindruck, die beiden klingen auch hier an. Da gibt es immer wieder im Lukas-Evangelium eine schlechte Person, die Rettung findet und eine gute Person, die verloren geht. Eine schlechte Person, die umkehrt, eine gute Person, die es nicht tut. Immer wieder zeigt uns Lukas das. Und ich glaube, er sagt, will damit nicht sagen, es ist besser, schlecht zu sein als gut. Das will er nicht sagen. Er will auch nicht sagen, es ist egal, dass der eine eigentlich moralisch schon ganz gut ist und der andere ist voll schlecht. Das sagt er ja auch nicht. Sondern er sagt, es gibt zwei Arten, unser eigener Gott zu sein. Zwei Arten, uns selber zum Gott zu erheben. Die erste ist die des Zolleinnehmers. Indem ich mich einfach an erste Stelle setze. Ich tue das, was ich tun möchte und ich trampel dabei auf anderen herum. Ohne hinzuschauen, ohne schlechtes Gewissen. Sondern die andere Art, der eigene Herr zu sein, die ist besser verborgen. Die ist moralisch gut und großzügig zu sein und zu sagen, dann schuldet der mir aber emotional was. Gott schuldet mir was, meine Mitmenschen schulden mir was, ich brauche keinen Retter, ich bin mein Retter. Ich bin euer Retter, ich bin Gottes Retter. Und das Ganze hat, glaube ich, immer eine Warnleuchte in unserem Leben. Ja, die ist noch nicht alles, aber ein guter Indikator. Ich glaube, wir retten uns schnell da selber, wo wir auf andere runterblicken. Meistens haben wir in diesen Lebensbereichen, wo wir relativ deutlich wissen, dass andere unter uns stehen, da haben wir für uns so einen persönlichen Marker, wo wir sagen, das ist mir wichtig. Da bin ich richtig gut, da macht mir keiner was vor. Also beim Thema Demut, da macht mir keiner was vor. Kennt ihr, ne? Also hier geht die schlechte Person gerettet nach Hause und die gute ist verloren. In Matthäus 21, da sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und die Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr, sagt er zu den Pharisäern. Das ist schon krass. Nochmal, die Pharisäer sind eine Reformbewegung. Die sind nicht so böse, wie wir die immer darstellen. Die bemühen sich. Jesus sagt ja nicht, es ist okay, dass du dich prostituierst und dass der andere die Leute bescheißt. Sondern er sagt, beide müssen umkehren. Beide müssen umkehren. Er sagt auch nicht, als Pharisäer kannst du eh nicht ins Reich Gottes kommen. Das sagt er auch nicht. Sondern was er sagt, ist, es gibt zwei Wege, dein eigener Gott zu sein. Der Unterschied ist, der Zöllner und die Prostituierte, die wissen das schon, wenn sie kommen, dass sie ihr eigener Gott sind. Die wissen das schon. Das kriegen die nämlich den ganzen Tag, kriegen die das von allen Seiten gesagt. Die haben nur bisher diese Stimme ignoriert. Aber tief in ihrem Herzen wissen sie es so gut. Und in dem Moment, in dem sie eine Gottesbegegnung haben, da kehren sie schlagartig um. Weil ihnen plötzlich klar wird, dass es wahr. So viel komplizierter, viel versteckter beim Pharisäer. Gott rettet keine Menschen, weil sie schlecht sind, und er verwirft sie auch nicht, weil sie gut sind. Aber die Guten bedürfen ebenfalls eines Arztes. Lukas spielt immer mit diesem Wort Arzt. Er sagt, ich bin noch nicht zu den Gesunden geschickt, ich bin noch zu den Kranken geschickt. Und das Kennzeichen eines Pharisäers ist, von meiner Seite aus in und out zu beschreiben. Also ein sich aktiv über andere stellen. Und ihr werdet es nicht glauben, quer durch die christliche Szene, mindestens durch die christliche Szene, gibt es das überall. Es fällt mir auch immer überall auf. Das ist wunderschön, wenn du mal so eine große Zusammenkunft hast. Unser Bund ist unglaublich weit gefächert, theologisch. Wahnsinn. Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden. Von ziemlich weit links bis ziemlich weit konservativ. Liberal bis konservativ, charismatisch bis kekstrocken, mystisch-liturgisch bis nüchtern. So, und immer da, wo wir erfolgreich auf andere runterblicken und sagen, also so ist es auf jeden Fall nicht, da nähern wir uns zumindest gedanklich diesem Pharisäer an. Und das Evangelium läuft folgendermaßen. Drinnen sind die Demütigen. Draußen sind die Stolzen. So läuft das Evangelium. Da sagt dieser Zöllner doch, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und wisst ihr, was verrückt ist? Der verwendet da ein ganz, ganz komisches Wort. Es gibt nämlich eigentlich ein Wort für Gnade und das wäre Eleios. Das kennt ihr auch von Kyrie Eleison. Herr, erbarme dich. Also Gott sei mir, erbarme dich über mich. Der Blinde, einige Verse später, der verwendet genau dieses Wort. Erbarme dich über mich. Aber der Zöllner, der verwendet hier ein total ungewöhnliches Wort, das extrem selten ist im Neuen Testament. Der sagt nämlich, der verwendet das Wort Hilasterion. Also jetzt habe ich gerade die korrekte, egal. Ja, das ist jetzt das Substantiv dazu. Hilasterion. Also er sagt nicht, sei mir gnädig, so im Sinne von, hab ein bisschen Mitleid mit mir. Das ist so das, was der Bettler am Straßenrand sagt. Schau mich doch an, fühl dich emotional ein bisschen angesprochen, schmeiß mir eine Münze hin. Das sagt er nicht. Er sagt nicht, versteh mich doch, sieh mich doch in meinem Elend. Er weiß genau, er ist kein Elender. Sondern er sagt, ich brauche einen, der für meine Schuld bezahlt. Das sagt er. Ich brauche einen, der für meine Schuld bezahlt. So, weil Hilasterion, das Wort, was er hier verwendet, das ist eine Ortsbezeichnung eigentlich. Das ist ein Fachwort, ein Terminus technicus. Das beschreibt einen bestimmten Ort. Und das ist der Gnadenstuhl über der Bundeslade. Also da ist im Tempel, wir gehen mal in den Tempel rein, ja? Da ist das Heiligste, dann ist da das Allerheiligste. Da darf der Priester ja nur einmal im Jahr rein. Dann ist da diese Bundeslade. Über der Bundeslade, was es oben abdeckt, ist so eine Steinabdeckung, wo diese Seraphim drüber stehen. Und die Cherubim, danke, sorry, die falschen Engel. Danke, Detlef. Und über dieser Bundeslade wachen. Und oben auf diese obere Steinabdeckung, das ist der Gnadenstuhl Gottes. Und wenn der Priester kommt, dann nimmt er einmal im Jahr ja das Blut eines Opfertieres damit rein. Und das sprengt er genau an diesen Gnadenstuhl. Und damit ist symbolisch gesagt, die Schuld ist bei Gott gesühnt. Und dann darf der Priester kommen und die Schuld des Volkes zu Gott bringen. Und Gott ist derjenige, der die Schuld wegnimmt. Also es geht hier nicht um, komm Gott, fühl dich doch von mir ein bisschen emotional angesprochen und wirf mir eine Münze hin. Sondern er sagt, ich brauche einen, der für mich an diesen Gnadenstuhl tritt und die Schuld sühnt. Ich brauche diesen Gnadenstuhl. Der allerheiligste Ort im Tempel. Und dieses Hilasterion, dieser Ort, griechische Übersetzung vom Hebräischen, wie der Dinger auf Hebräisch genau heißt, weiß ich jetzt nicht. Aber in der Septuaginta, in der griechischen Übersetzung, heißt dieser Ort Hilasterion. So, und nun bittet der Zöllner nicht einfach nur um Gnade, sondern er bittet um Sühne. Er bittet um eine Wiederherstellung der Beziehung von Gottes Seite aus. Ich kann's nicht tun. Sei du mir gnädig. Wenn unsere Selbstdarstellung abfällt, wenn ich ins Gebet gehe und ich merke, dass ich mit all dem, was ich gerne vor Gott darstellen möchte und was ich so gerne nach außen kehre und was ich so gerne rausputze, vor Gott nichts bin und dass ich nicht mal nahe dran bin, ihn so zu lieben, wie er es verdient hätte, dann komme ich an diesen Punkt. Und wenn mir klar wird, was er am Kreuz alles getan hat, und wir kommen gerade von Karfreitag und von Ostern her, und wenn mir klar wird, dass ich nicht mal nahe dran bin, ihn mit meinem Herz so anzubeten, wie er es verdient, dann bin ich nahe dran. Und dann bin ich bei diesem Zöllner, dann weiß ich, ich brauche Sühne. Ich brauche nicht einfach nur Gnade. Ich brauche nicht einen Gott, der emotionales Gut mit mir meint und mir zwei Münzen hinschmeißt, weil er sieht, dass ich mich ja so abstrampel. Der einzige andere Ort im Neuen Testament, wo dieses Wort noch auftaucht, ist der Hebräerbrief. Da heißt es, ihnen, seinen Brüdern und Schwestern, musste er in jeder Hinsicht gleich werden. Also es geht um Jesus. Deshalb kann er jetzt als ein barmherziger und treuer Hohepriester vor Gott für sie eintreten. Ein Hohepriester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden. Gott ist heilig. Und er kommt und er verliert alles. Und am Ende stirbt er gequält in der Dunkelheit. Sondern was der Zöllner hier sagt, ist, ich brauche nicht die Sympathie Gottes. Ich möchte nicht den lieben Gott, der heute auch mal 5 gerade sein lässt. Sondern ich brauche einen Gott, dessen Großzügigkeit ich bis ans Limit fahre. Ich reize es aus. Und wenn Gott Konten führt, dann gehe ich bei dem jetzt gerade so heftig in die Miesen, wie es nur irgend möglich ist. Gottes Großzügigkeit gibt es nicht umsonst. Und ich bin auf sie angewiesen, das weiß er. Die kostet und sie tut weh. Und sie nimmt etwas von uns weg, wenn wir so großzügig sind. Und es nimmt etwas von Gott weg. Und niemand hat so viel bezahlt wie Jesus am Kreuz. Und als sich dieser Zöllner da an die Brust schlägt, da weiß er, dass er nicht einen netten Gott braucht, sondern da weiß er, dass er einen Gott braucht, der ihm mit aller Großzügigkeit entgegenkommt, die er hat und nichts zurückhält. So, und genau so ist es bei dir und mir. Wir brauchen nicht einen Gott, der uns gnädig ist, so ein bisschen. Wir haben einen Gott, der uns mit allem, was er hat und ist, entgegengekommen ist. Und wenn wir uns auf Gott und diese Großzügigkeit verlassen, dann, glaube ich, darf uns das verändern. Nicht äußerlich, nicht erzwungen, nicht von dem her, was tut eigentlich ein guter Christ? Sondern von innen, von der Art, wie wir es tun. Und wenn wir aus dieser Großzügigkeit, aus dieser Vergebungsbereitschaft, die Gott uns entgegenbringt, großzügig sind, dann, ich glaube genau dann sind wir das, dann werden wir das, was die Bibel als Salz und Licht beschreibt. Sonst sind wir eine Kopie davon. An der Stelle sind wir es. Deshalb ist Jesus hier so scharf mit dem Pharisäer und dem Zöllner. Und dann können und dürfen wir es sein in jeder Währung. Und die können wir gerne die nächsten Wochen mal ein bisschen anschauen und durchspielen. Und jetzt möchte ich für uns beten. Jesus, wir stehen hier als Menschen, die dich kennengelernt haben als einen großzügigen Gott. Und ich bitte dich, dass du uns die Augen immer wieder öffnest für dich und für deine Großzügigkeit. Und dass im Blicken auf dich, auf die Art, wie du mit uns großzügig bist, wie du nichts zurückhältst und uns alles gibst, du uns veränderst zu deinem Bild. Amen.